Sie hören die Sendung Nick vor 12, eine der besten Radiosendungen der Welt mit Menschen, die wissen, was die Stunde geschlagen hat. Mit den interessantesten Frauen und Männern aus dieser Region und der ganzen Welt von Radio Störfunk in Crailsheim auf 104,8 Hertz und Schwäbisch Hall auf 97,5 oder weltweit im Livestream unter www.störfunk.de. Sie hören uns heute von 19 bis 20 Uhr und donnerstags in der Wiederholung von 13 bis 14 Uhr. Mein heutiger Gast ist Nick Sakellariou, Rechtsanwalt und Motorradfahrer aus Schwäbisch Hall. Guten Abend, Nick.
Guten Abend, Nick.
Nick, deinem Namen oder beziehungsweise deinem Nachnamen kann man unschwer erkennen, dass du aus Griechenland kommst oder Grieche bist. Wie sieht's aus? Wo bist du geboren?
Ich bin in Athen geboren, mittendrin in dieser herrlichen Stadt und war in Athen auch noch im Kindergarten und noch in der Grundschule. Ich bin erst während der ersten Klasse nach Ulm umgezogen.
In Ulm und um Ulm herum, nicht?
So ist
es. Heute Morgen hat sich das ein bisschen anders angehört in der Verkehrsnachricht, wo ich gedacht habe, Gott sei Dank muss ich nirgendwo hin heute.
Ja, wobei Ulm auch eine herrliche Stadt ist, eine schöne Innenstadt, nette Leute. Aber wir sind dann von Ulm auch wiederum weggezogen, nach Hamburg, nach Pinneberg, nach Kaltenkirchen. Und erst dann wieder zurück, bevor ich dann in den Schwarzwald bin, nach Altensteig und nach Horb.
Warum seid ihr umgezogen?
Gut, es waren berufliche Dinge. Mein Vater war Fotograf und er ist dann aus Griechenland als Fotograf zum Stern gegangen, hat dort eine Stelle bekommen. Aber als Familienvater mit drei Kindern, der das gute Klima in Griechenland gewöhnt war, die tollen Umstände in das verregnete Pinneberg mit dieser Mordsverantwortung hat er einfach nicht geschafft und ist dann wieder weg. Und dann hat meine Mutter uns durchgebracht, ohne jegliche Unterstützung, drei Kinder als Krankenschwester. Und das ging dann halt quer durch die Republik, dort wo Arbeit war.
Das klingt interessant, aber so im Nachhinein, ich sag's mal so, als Kind könnte, oder du könntest die Kindheit verklären. Ich gehe von mir aus, je älter ich werde, umso mehr verkläre ich meine Kindheit. Alles gar nicht oder dir nur die Hälfte war. Und ähnlich stelle ich mir das bei dir vor. Und wenn du sagst, dein Vater hat das Klima zu schaffen gemacht oder hat es nicht vertragen, wer weiß, wie auch immer, kann ich das vollends nachvollziehen. Es ist Herbst in Crailsheim oder in Schwäbisch Hall ist was anderes als Herbst in Athen.
Absolut, da ist was dran. Ja. Und das sind natürlich ganz andere. Dort hat er seine Kumpels gehabt, hat seine Bekannten gehabt, hat sein Umfeld gehabt. Und das zu wechseln in diese Siedlung da in Pinneberg. Wie gesagt, man kann es verstehen, aber apropos Kindheit verklären, eh mir schon klar, ich war der Älteste von drei Kindern, was meine Mutter da geleistet hat.
Das ist, wird oft vergessen oder gern vergessen, ist leider so. Du bist mittlerweile hier etabliert, hast Familie und. Ganz wichtiger Neuzuwachs ist die Honda, wie heißt sie?
Honda CX 250, ein kleiner Chopper. Ein Chopper für Einsteiger. Aber ein Oldtimer. Ja, er ist 32 Jahre alt. Übrigens am selben Tag Erstzulassung, an dem meine Mutter auch Geburtstag hatte.
Ah ja.
Das ist natürlich eine schöne Kombination, weil diesen Tag kann ich mir gut merken, weil es übrigens auch derselbe war, wo ich vor 10 Jahren meine Fachanwaltszulassung als Arbeitsrechtler bekommen habe. Also dieser 28. März ist offensichtlich ein zentraler Tag.
Ja gut, es gibt so Zahlen im Leben eines jeden, ob es die Glückszahlen sind oder andere Zahlen, die sind einfach gegeben. Man kann nichts dagegen, oder beziehungsweise man tut nichts dafür und es passiert dann so einfach.
Genau.
Gut, du hast nachdem den Führerschein erst machen können, nachdem du aus dem Landtag ausgeschieden bist. Ich kann mir vorstellen, also so diese Stimmenauszählung und dann das absolute Resultat. Das ist wie in Mathe 6 plus mit Rücksichtnahme auf die Eltern.
Gut, ich meine, wenn man schon so lange in dem Geschäft ist und auch Umfragen einordnen kann, ich habe immer gesagt, es wird höllisch knapp. Auch und speziell für mich. Das war ja vielen gar nicht klar. Alle haben gesagt, Mensch, du schaffst es doch auf alle Fälle, du bist doch wieder drin, da brauchst du doch gar keine Sorgen machen. Ich sage, Leute, ich kenne das Wahlrecht, ich weiß um die Umfragen und ich weiß um die Situation. Insofern war es klar, dass es knapp wird und es ist ja auch knapp gewesen, um die 85 Stimmen, die mir gefehlt hätten zum Wiedereinzug. Aber 3 Tage Kummer und dann war klar, ich habe eine große Familie, ich darf nicht im Kummer hängen bleiben, sondern ich muss jetzt nach vorne gucken und das habe ich dann auch gemacht.
Das Gute bei dir ist, du hast ja auch einen anständigen Beruf gelernt,
absolut,
der dich dann so nach dem Motto, dann mache ich eben wieder das. Du bist also Rechtsanwalt, hast doch auch einige Ehrenämter, wo man, ich sag's mal so, wo man etwas rumkommt, wo man ein bisschen mehr erfährt unter Umständen wie Otto und wie ich jetzt zum Beispiel. Und da ist es halt ganz wichtig, dass man in diese, ja, in diese Ehrenämter einfach hineinsteigt und dann wieder, ja, in gewohntes Fahrwasser kommt.
Wie gesagt, ich bin seit 36 Jahren in der SPD, 15 Jahre davon war ich Mandatsträger, ja, davor und danach alles im Ehrenamt. Und was ich jedenfalls nicht hatte, ich bin in kein einziges Loch gefallen, weil ich hatte in der Woche nach meiner Abwahl 3 Gerichtstermine, 2 Wochen später 5 Gerichtstermine. Das heißt, ich bin gefordert gewesen, aber dieses Nebenherarbeiten war auf der einen Seite eine riesige Belastung, aber auf der anderen Seite ein Garant für meine Unabhängigkeit. Deswegen bin ich in Stuttgart auch oft genug angeeckt, weil ich genau wusste, ich brauche dieses Mandat nicht zwingend zum Überleben und muss alles machen, um es zu behalten, sondern ich konnte auch mal querschießen und habe es auch gemacht.
Das ist für, also dieses Querschießen oder was du als Querschießen bezeichnest, wäre für mich das Nonplusultra in der Politik. Also es ist zwar wichtig, oder beziehungsweise wenn man dann so ein Amt hat oder so eine Aufgabe hat, muss man was tun. Man muss also so nach dem Motto, jetzt lege ich mich aufs Kanapé und schlafe 2 Stunden, geht dann nicht. Und man ist dann einfach gefordert. Gut. Es gibt bestimmt auch Dinge, wurde gesagt, wo ich mir vorstelle, so nach dem Motto, das hat es jetzt sein müssen. Nicht?
Ja gut, ich meine, eins ist an diesem Job absolut belastend gewesen, an dem Abgeordnetenmandat, dass man jeden Abend Termine hatte. Jeden Abend. Und die waren auch sehr anstrengend. Ich sage mal so 2 Bürgermeisterverabschiedungen in der Woche. Ja, das ist für die jeweiligen, die dort alle 3 Jahre so einen Abend verbringen, eine außergewöhnliche Veranstaltung für den Abgeordneten, der jeden Abend von zu Hause weg ist, ist es belastend. Solche Dinge sind jetzt weggefallen, obwohl ich jetzt sagen muss, diese Woche jeden Abend ein Abendtermin, letzte Woche jeden Abend ein Abendtermin. Ja. Also da häuft sich auch durch das Ehrenamt das eine oder andere. Aber wer seinen Job als Abgeordneter ernst nimmt, der ist in der Regel am Wochenende gefordert, weil da die Ehrenamtlichen ja frei haben und abends.
Also das stelle ich mir als für mich als schrecklich vor, jeden, also ich bin gern unterwegs, davon abgesehen, aber jeden Abend irgendwo hin zu müssen Und wenn man jetzt die Jahreszeit anguckt, bei schönstem Wetter dann mit dem Auto noch heimzugondeln von irgendwas, trinken darfst du ja so und so nichts. Nicht? Selbst wenn du dich als Anwalt dann gut rausreden könntest, aber Promille sind einfach immer Promille, so nach dem Motto, endlich haben wir den mal geschnappt.
Promille sind Promille, da gibt es kein...
Da führt kein Weg vorbei,
ja,
nicht?
So ist es, ja. Das ist auch viel besser geworden, auch was die Verkehrssicherheit angeht. Das muss man einfach auch konstatieren. Wenn man weiß, wie wenig Verkehrstote wir im Vergleich zu den 70er Jahren haben, muss man auch feststellen, dass diese strengen Vorschriften konkret Menschenleben gerettet haben. Ja. Auch wenn die politische Umsetzung nicht einfach war, weil es natürlich ein massiver Einschnitt in die persönliche Freiheit war.
Das ist wohl richtig, aber trotzdem, es gibt einfach Dinge, die haben, Alkohol hat am Steuer nichts zu suchen. Und für mich habe ich habe für mich vorher entschieden, wenn ich Auto fahre, nichts zu trinken. Ich esse noch nicht einmal eine Weinbrandbohne. Mhm. Meinst du, die Polizei hätte mich schon einmal in dieser Zeit angehalten und gefragt, ob ich was getrunken hätte? Nichts, nicht. Lass mich jetzt mal
weiter. Die Polizei ist klug, die nimmt nur die raus, die was getrunken haben.
Ja. War mal in so einer Verkehrskontrolle drin, dachte ich, ach, jetzt fragt er mich auch. Und dann hat er gesagt, Kraftfahrzeugschein und das Übliche, fahren Sie weiter. Na gut. Du bist zwar aus dem Landtag draus, aber du bist im Kreistag drin, gehst nachher auch anschließend nach diesem Interview in den Kreistag. Was wird's im Kreistag oder was ist so das, was die Priorität Nummer eins ist?
Und der Kreistag ist von seiner Zuständigkeit für die Gesundheitsversorgung konkret zuständig, ist für den öffentlichen Personennahverkehr konkret zuständig und ist für die Abfallentsorgung konkret zuständig und im sozialen Bereich für die Organisation von Menschen mit Behinderung, Menschen in schwierigen Lebenslagen, also Obdachlose, aber eben auch Flüchtlingsunterbringung. Ja. Und da liegen, sag ich mal, sehr viele Aufgaben, weil wir bis heute das nicht geregelt haben, zum Beispiel den Bereich Müll, der unsere ureigenste Zuständigkeit ist, nämlich dass der Müll, der im Landkreis Schwäbisch Hall entsteht, auch hier entsorgt wird. Und das beobachte ich ja nun wirklich schon sehr lange. Hasenbühl, Schwäbisch Hall, 16 Jahre Amtszeit des Vorgängers des jetzigen Landrats, nämlich des Herrn Stückle, wo versucht wurde, im Altkreis Kreisheim eine Deponie zu finden. Nicht gelungen in 16 Jahren. Und auch nicht. Jetzt fahren wir den Müll weg. Wir haben keine Lösung, wie es vorgesehen war, dass wir den fort finden. Hasenbühl wird renaturiert, aber wir haben keine Müllentsorgung im Landkreis Schwäbisch Hall. Öffentlicher Personennahverkehr. Riesiges Problem. Ich finde, wir haben als Landkreis den Anspruch, und den müssen wir auch erfüllen, dass Schulkinder, egal wo sie hier wohnen, morgens zur Schule kommen können und danach wieder heim, ohne dass die Eltern vorher ihren Arbeitsplatz aufgeben müssen, um die Kinder abzuholen. Und da muss man immer wieder gucken, weil die Verwaltung an der Stelle versucht, Geld zu sparen und bestimmte Weile einfach ausgrenzt, aus Kostengründen. Und da hört bei mir der Spaß auf bei solchen Themen.
Da würde ich anpflichten, diese Zentralschulen, die da irgendwo dann immer sind, wo sie dann alle hin müssen oder alle hinkommen, trägt natürlich dazu bei, dass Kinder erst einmal durch die Gegend gekarrt werden müssen, bis sie dann da hinkommen.
Das ist im ländlichen Raum halt so, ja. Das muss man wissen. Auf der anderen Seite, ich bin auch ein Freund dieser größeren Schuleinheiten, weil wenn man selber 5 Kinder durchs Schulsystem begleitet hat, dann weiß man, dass je kleiner die Schuleinheit ist und dann gibt es mal einen Konflikt zwischen Schüler und Lehrer und die müssen dann jahrelang zusammenbleiben, obwohl die echt nicht miteinander können, ist es oft hilfreich, wenn sich das immer mal wieder austauscht. Schüler-Lehrer-Verhältnis. Und auch die Qualität des Unterrichts ist natürlich viel besser, wenn es da zu Vermischungen kommt.
Ja, das eine... Wie du schon sagst, das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Und wenn ich dann, klar muss die Verwaltung sehen, dass irgendwo gespart wird. Oder sie versucht es zumindestens. Aber es ist unfair den Kindern, die irgendwo JWD wohnen, also wenn man hier durch den Hohen Lohnkreis fährt, also immer gerade, denke ich, bis Richtung Mergentheim, drei Häuser. Wenn es da ein Kind gibt, muss das zur Schule.
Wir haben den Anspruch, gleiche Lebensverhältnisse zu schaffen. Ja? Und das ist schwer, das ist in der Bundesrepublik schwer. Wir müssen so Länder wie Baden-Württemberg und Bremen auf selbe Niveau setzen, obwohl die völlig unterschiedliche Voraussetzungen haben. Aber dasselbe gilt im Übertragenen für den Landkreis Schwäbisch Hall, der ja riesengroß ist. Und wenn es um ein Grundbedürfnis wie Bildung geht, dann muss der Landkreis liefern.
Nick, du hast Musik mitgebracht. Was hören wir von dir?
Hören Botz, was wollen wir trinken?
Sieben Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst.
Was wollen wir trinken? Sieben Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst.
Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen. Roll das Fass mal rein. Wir trinken zusammen, nicht allein.
Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen. Roll das Fass mal rein. Wir trinken zusammen, nicht allein.
Dann wollen wir schaffen, sieben Tage lang, dann wollen wir schaffen, komm, fass an.
Dann wollen wir schaffen, sieben Tage lang, dann wollen wir schaffen, komm, fass an.
Und das wird keine Plackerei, wir schaffen zusammen, sieben Tage lang, ja, schaffen zusammen, nicht allein.
Und das wird keine Plackerei. Wir schaffen zusammen, sieben Tage lang, ja, schaffen zusammen, nicht allein.
Müssen wir streiten, keiner weiß wie lang, ja für ein Leben ohne Zwang.
Jetzt müssen wir streiten, keiner weiß wie lang, ja für ein Leben ohne Zwang.
Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein, wir halten zusammen, keiner kämpft allein, wir gehen zusammen, nicht allein.
Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein, wir halten zusammen, keiner kämpft allein, wir gehen zusammen. Nicht allein.
Also mit was wollt ihr trinken? Bei mir gibt es nur Wasser aus dem Hahn zu trinken. Gutes Bodenseewasser, das Beste, was dieses Land zu bieten hat. Nick, du bist Kreis, wie nennt sich das, Kreistagsmitglied. Kreistagsmitglied, Stadtrat in Schwäbisch Hall.
Ja.
Wie sieht es in Schwäbisch Hall aus? Hat die Sitzverteilung im Stadtparlament, wer hat die absolute Mehrheit?
Nein, Schwäbisch Hall ist immer traditionell drei Drittel geteilt. Ja. Es gibt dann einen CDU-Block mehr, und dann gibt es einen Freie Wähler-FDP-Block und dann gibt es einen SPD-Grünen-Block, ja, sodass nie ein Lager dominant ist. Das gehört ein bisschen zu dieser städtischen Kultur in Schwäbisch Hall. Und die SPD war auch lange stärkste Fraktion, aber auch lange zweitstärkste, und wir sind inzwischen wieder zweitstärkste Fraktion.
Meine erste Begegnung mit dem Eppler, war ich ganz erstaunt, dass der in Schwäbisch Hall ist. Ich kannte den noch als, was war er für ein Minister irgendwie damals?
Entwicklungshilfeminister in Berlin.
Ja.
Ich, Eppler, mit dem bin ich groß geworden. Und der hat ja früher in der Nähe von Horb gewohnt, bei Freudenstadt. Und ich habe damals als Fotograf prominenten Porträts gemacht und war ja in Berlin und wollte dann den Honecker als Prominentenporträt machen, und der hat mir dann freundlich abgesagt, und mein Prominentenporträt war dann der Erhard Eppler. Damals habe ich ihn fotografiert in Dornstetten in seinem damaligen Haus, und als er dann nach Hall gezogen ist, war ich dann wiederum schon Fotograf beim Haller Tagblatt und bin ihm da wieder begegnet, und inzwischen haben wir natürlich sehr viel miteinander zu tun, weil ich war ja Ortsvereinsvorsitzender und er war in meinem Ortsverein, er ist in meinem Kreisverband, und wir besuchen uns auch gegenseitig, er kommt zu mir im Garten, ich gehe zu ihm, und ich habe ja am 8. Dezember Geburtstag, er hat am 9. Dezember Geburtstag, das sind immer so nette Überschneidungen.
Und ich habe am 6. Dezember Namenstag.
Ja, genau. Da haben wir was gemeinsam. Ja, da haben wir was gemeinsam.
Ja, ja, da gibt es Verbindungen, von denen, ich sag's mal, beinahe kein Mensch was ahnt.
Ja.
Gut, Stadtrat habe ich jetzt verstanden. Ich war also in dem Sitzungssaal des Öfteren drin. Ja, boah, die Halle, die haben. Und das. Das nur wegen der Bausparkasse. Ne? Deswegen haben die da so einen Saal. Aber egal, es gibt eine Begegnung, da sind die Unicorns deutscher Meister geworden. Und die sind dann ins Rathaus, und die Bettina Wilhelm hat mich dann mitgenommen. Wir standen dann zwischen diesen Mammutbäumen, wirklich wie Zwerge.
Also Unicorns.
Ja, Unicorns.
Ich dachte, was für Bäume im Rathaus, ich habe die Bäume gesehen, ja. Aber du meinst die Spieler.
Diese Spieler, Riesenkerle, mir zwei standen da drin, da daneben. Ich habe gedacht, ja, wie klein bin ich denn? Keiner in unserer, das sage ich mal so, in unserer Größe. Aber es war schon eine tolle, Geschichte. Du bist auch, oder besser gesagt, du mischst auch bei den Naturfreunden mit. Was treibst du da?
Gut, die Naturfreunde, mit denen bin ich verbunden seit 1972. Ich habe nämlich kürzlich meinen Freischwimmerfahrschein gefunden. Und da musste man noch eintragen, in welchem Verein man in der Jugendgruppe ist. Und da steht bei mir kraxelig geschrieben Naturfreunde in Ulm. Und dann bin ich von 2006 bis 2013 oder 2014 war ich Landesvorsitzender der Naturfreunde in Württemberg. Und seit 2006 parallel bin ich Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Naturfreunde Baden-Württemberg. Das ist der Zusammenschluss, die Dachorganisation beider Landesverbände, die das naturfreundliche Leben mit immerhin 140 Naturfreundehäusern, die ehrenamtlich oft betrieben werden, um Arbeitern, Arbeitnehmern einen preiswerten Urlaub in der Heimat zu ermöglichen. Und diese Idee lebt bis heute fort. Und ich bin ein absolut begeisterter Anhänger dieser Idee, auch Leuten, die wenig Geld haben, Erholung zu ermöglichen, gesundes Leben zu ermöglichen, Kontaktaufnahme zu ermöglichen. Und dass diese Idee so alt geworden ist und immer noch gelebt wird, macht mich stolz und froh, und deswegen gebe ich da gerne meine Arbeitskraft.
Wer schon mal auf so einer Hütte war oder zumindest einmal da geschlafen hat und mit allem drum und dran. Es ist einfach nur faszinierend, welchen unterschiedlichen Menschen oder welchen Couleurs, es kommen ja alle, so nach dem Motto, sitzt einer neben mir, trinkt mal ein Gläschen zusammen, sage ich, was machst du beruflich? Sagt er, jetzt bist du Pfarrer. Aber sie hat keinen anständigen Beruf lernen können.
Ja, also dazu gehört auch gemeinsam trinken, gemeinsam ja, ja. singen, gemeinsam da sein, neue Leute kennenlernen und sich austauschen. Ja? Und das ist letztlich wichtig. Und die politische Bildungsarbeit gehört bei der Naturfreundin auch dazu, weil es ja Teil der Emanzipationsbewegung war, die Arbeiterklasse, sage ich mal, auch rauszuholen aus ihrem Elend, sie zu bilden, ihr Informationen an die Hand zu geben, Rhetorikkurse, damit sie sich einbringen können, damit sie die Zusammenhänge verstehen und auch verbessern können.
Du sagst das wirklich Wahre, das gesprochene Wort oder Rhetorik überhaupt. Wer das Wort hat, führt.
Also, stimmt.
Gut, setzen eins. Aber meine Rhetorik, ganz klar, du bist Rechtsanwalt, du musst jemanden vor Gericht vertreten, dann musst du einfach was zu sagen haben, also jetzt nicht nur blablabla, sondern wirklich was zu sagen haben. Und da ist halt das Entscheidende, wie gesagt, wer das Wort hat, der führt. Jeder Staubsaugervertreter weiß das. Gut, nur ein paar andere wissen das halt nicht. Naturfreunde, letzte Tour zu Fuß auf den Kilimanjaro oder wohin?
Na, meine letzte Tour war vor 2 Wochen, glaube ich. Oder ja, vor 2 Wochen waren wir am Luganer See mit meiner Frau, mit meiner Schwester, mit meinem Schwager und haben eine wunderbare Bergtour gemacht, also als Wochenendausflug. Herrlich, ja. Und die Bilder, die ich dort gemacht habe, einwandfrei. Ja. Also das ist ein echtes Erlebnis, dort oben zu sein und dort zu wandern.
Es sind natürlich fantastische Lichtverhältnisse, meistens oder immer gegeben. Die Bilder kann man also dann nur in einer solchen Umgebung dann machen. Ein weiterer wichtiger Punkt für dich in deinem Ehrenamt, das sind ja alles Ehrenämter, ich gebe dir als Strichwort die Verbraucherzentrale.
Ja, die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg ist ein Unternehmen, 82 Beschäftigte, und da war ich 6 Jahre lang stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender und bin ich seit, ich glaube auch 5 Jahren jetzt Verwaltungsratsvorsitzender. Und auch da bin ich angetrieben von dem Gedanken, dass natürlich Verbraucherschutz ist Arbeitnehmerschutz. Die Welt ist inzwischen so komplex, die Handyverträge, die Versicherungsverträge, dass natürlich diejenigen, die sich Beratung leisten können, nicht über den Tisch gezogen werden. Aber die über den Tisch gezogen werden, das sind diejenigen, die auf vermeintliche Schnäppchen hereinfallen, die betrogen werden, die übervorteilt werden bei den Lebensmittelinhaltsangaben, bei Handyverträgen und die dann zugrunde gehen, bei Kreditverträgen. Und deswegen ist die Verbraucherberatung so wichtig, dass man sich eben kostenfrei informieren kann, dass man einen neutralen Ansprechpartner hat und eben nicht beraten wird von jemandem, der ein eigenes Interesse hat. Und das ehrenamtlich aufrechtzuerhalten durch eine Vielzahl von Organisationen, die den Mantel dafür geben, damit diese 80 Beschäftigten im Sinne dieser 11 Millionen Baden-Württemberger tätig werden können, ist eine tolle Aufgabe. Und ich bin dem Land Baden-Württemberg auch sehr dankbar, dass wir die Mittel aufgestockt bekommen haben, sodass wir wieder in die Fläche gehen können, wo wir schon früher waren. Wir haben jetzt vor 3-4 Wochen in Reutlingen eine Außenstelle eröffnet und wir werden in absehbarer Zukunft in Schwäbisch Hall eine Außenstelle eröffnen, dass auch die Menschen hier aus dem Landkreis direkt sich wieder Rat holen können.
Eine ganz wichtige Vereinigung oder so. Ich weiß, ich habe vor Jahren mal einen Musterbrief oder einen Links mir geben lassen. Also das hat gesessen wie die Faust aufs Auge dann. Also es kam dann einfach nichts mehr. Weil es ist ja dann oft so, gerade sind dann meistens ja Themenfelder, die einem dann da berühren, in denen man halt auch als gebildeter Mensch nicht so drin ist. Und jedes Mal zum Rechtsanwalt zu gehen, kann unter Umständen teuer werden oder der arme Kerl hat selber keine Ahnung. Dann besser zur Verbraucherzentrale. Die sind drin, die wissen, um was es geht.
So ist es.
Nächstes Lied haben wir einliegen. Nick, was hören wir?
Marianne Faithfull, da kann man alles hören.
Sie haben das Knistern noch im Hintergrund gehört. Sie Musik, wie man sie von der LP her kennt. Also die Marianne wird uns wahrscheinlich nicht böse sein. Meine Damen und Herren, Sie hören die Sendung Nick vor 12, eine der besten Radiosendungen der Welt, mit Menschen, die wissen, was die Stunde geschlagen hat, mit den interessantesten Frauen und Männern aus dieser Region und der ganzen Welt, von Radio Störfunk in Crailsheim auf 104,8 Hertz und Schwäbisch Hall auf 97,5 oder weltweit im Livestream unter www.störfunk.de. Sie hören uns heute von 19 bis 20 Uhr und donnerstags in der Wiederholung von 13 bis 14 Uhr. Mein heutiger Gast ist Nick Sakellariou, Rechtsanwalt und Motorradführerscheininhaber, jetzt habe ich es richtig gesagt. Gut, kommen wir mal jetzt haben wir deine Ehrenämter alle durch, kommen wir mal auf die große Politik der SPD in der Bundesrepublik zu sprechen. Es tut sich ja im Moment ganz gewaltig was, es ist ein unglaubliches Hin und Her und Ruf und Nuffenhagen. Gestern waren der bayerische Ministerpräsident im Fernsehen, den habe ich mir kurz angeguckt, der Seehofer, der hat mit viel Worten nichts ausgesagt, auch eine große Kunst. SPD, warum, Frage erstmal an dich, warum ausgerechnet die SPD?
Also ich bin als Schüler politisiert worden, im Grunde durch meine Geschichtslehrer. Meine Geschichtslehrer haben mir die Geschichte so anschaulich geschildert, dass ich im Grunde immer auch Partei war dieser Geschehnisse. Und mir ist dann als Schüler immer mal klar geworden, meine Güte, das, was ich jetzt nach rückwärts gewandt als Geschichte betrachte, ist die Politik von heute. Das heißt, das, wie wir unsere Lebensverhältnisse heute gestalten, ist für die nächste Generation die Geschichte. Und da ist mir klar geworden, dass man auch eine gewisse Verantwortung hat. Und aktuell, damals als 16-Jähriger, hat mich besonders empört Apartheid in Südafrika. Ich konnte das nicht akzeptieren, dass in einem afrikanischen Land Schwarze schlecht behandelt wurden, ihrer Rechte beraubt wurden von einer weißen Minderheit, die dort zugewandert ist. Also ich fand es absolut empörend und es hat mich auch als 16-Jähriger richtig verletzt. Und als ich dann gesehen habe, ich habe mich damals breit informiert, ich habe immer so Zeitungsabonnements für kostenlos Probeabonnements mir schicken lassen, ja, habe mich an Infoständen informiert und so habe ich auch regelmäßig den Bayern-Kurier bekommen. Und als ich dann gelesen habe, dass das dort verteidigt wurde, die Apartheid, da war mir klar, es gibt im Hier und Jetzt gute Gründe, sich politisch zu engagieren. Und musste mich dann entscheiden, damals, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, war ja die Gründung der Grünen, auch hier in Baden-Württemberg. Und ich war da noch unsicher. Die Grünen hatten für einen 16-Jährigen natürlich schon was Attraktives, Wildes. Aber bei der SPD war es halt so, dass ich als geschichtlich Interessierter immer schon in die Vergangenheit gucken konnte und wusste, wofür sind die denn damals vor 100 Jahren gestanden. Und da habe ich festgestellt, die standen immer auf der richtigen Seite. Und bei den Grünen war mir an manchen Themen das noch nicht so klar und habe mich damals sehr bewusst für die SPD entschieden und habe es nicht bereut. Habe es wirklich nicht bereut. Ich kann mit den Grünen von heute nichts beginnen. Da wäre ich wirklich in der falschen Partei gelandet. Und mit der SPD, gut, es ist eine Volkspartei, es sind viele drin, eine, die auch heute noch sehr wichtig ist, weil wir nicht reflexhaft agieren wie viele andere. Ich sage mal nur dieses Beispiel TTIP und CETA, wo alle glauben, sie wissen, was da los ist. Ich weiß es nicht. Ich habe mir nicht die Zeit genommen, englische Verträge zu lesen. Ich weiß aber, dass sehr viele so tun, als ob sie es getan hätten. Und dann schaue ich mir die politischen Lage an und stelle fest, Linkspartei, strikt dagegen. Grüne dagegen. FDP dafür. CDU dafür. AfD dagegen. Die einzige Partei, die diese Fragen intern diskutiert, ausdiskutiert, die Argumente abwägt, um dann zu überlegen mit ihrem Thema, was bringt es den Menschen, macht es den Menschen in Deutschland oder in der Welt die Globalisierung erträglicher, wenn wir diese Abkommen machen oder nicht. Verbessert sich das Leben auch der kleinen Leute oder verschlechtert es sich? Und dann werden alle Argumente abgewogen. Und da muss ich sagen, da steht die SPD für den Diskurs, für das Ausdiskutieren, immer anhand ihrer Programmatik. Was nutzt es den kleinen Leuten und den Menschen, den Alleinerziehenden, den Leuten, die kein Geld haben, wenn wir da Beschlüsse fassen? Und schaut man sich die anderen Lager an, die wussten von Anfang an, was gut oder schlecht ist. Und da werde ich halt misstrauisch.
Ist das Thema überhaupt zur Zeit, ja, CETA und wie heißt die andere?
TTIP.
Und dann kommt der Brexit noch dazu. Ja. Das ist ja der absolute, das ist ja der absolute Hammer. Ja.
Ja. Also das ist für mich ein Symbol, dass wir in Zeiten leben, wo Faktenwissen und Information nicht mehr ausschlaggebend sind, sondern wo man auf sein Gefühl setzt. Und das macht mir auch ein bisschen Sorge. Ich sag's immer wieder, ich habe den Eindruck, dass mit der Einführung des Privatfernsehens, auch um den Dreh rum Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, eine Verblödung der Gesellschaft stattgefunden hat. Und die Auswirkungen merken wir jetzt 30 Jahre später. Mal bald 40 Jahre später. Jetzt merken wir die Auswirkungen. Wir hatten früher drei Fernsehprogramme von 18 Uhr bis Mitternacht und dann fing der berühmte Ameisenkrieg an. Heute haben wir 300 Programme 24 Stunden. Und viele glauben, dass sie dort so informiert werden, dass sie daraus Schlüsse ziehen können und Konsequenzen ziehen können. Und das ist einer der verheerendsten Irrtümer. Und die Anzahl wird immer größer. Und es führt dazu, dass natürlich jetzt Wahlentscheidungen nicht mehr danach getroffen werden, was liegen für Fakten hier auf dem Tisch, wie bewerte ich die, sondern was sagt mein Bauchgefühl. Und das führt dann natürlich zu Entscheidungen wie dem Brexit. Der Brexit ist objektiv ein Fehler für die Menschen in Großbritannien. Das haben auch diejenigen erkannt, die dagegen waren. Und deswegen passiert jetzt Folgendes, dass dieser Prozess, dieser Ausstieg so rausgezögert wird, um quasi noch die bestmöglichen Kooperationen abwickeln zu können, um sich die Rosinen rauszupicken, um Sonderbehandlungen zu bekommen. Mit der Folge allerdings, dass andere Populisten in Europa, die auch vor der Frage stehen, dieses Bauchgefühl bedienen zu können und dadurch Ressentiments bedienen zu können und damit parteipolitischen Erfolg generieren zu können, dass die sehen, meine Güte, so schlimm ist es gar nicht. Ich mache auf der Spur weiter. Und dann würde eine Idee womöglich von den Rändern her zerbrechen, die für 80 Jahre Frieden in Europa gesorgt hat. Und da diese Fahrlässigkeit lässt mich schaudern, gell, und macht mir auch Sorge. Denn Europa ist kein Moloch, sondern ist mit weniger Beschäftigten wird Europa regiert, als die Stadt Stuttgart angestellt hat. Und mit diesem minimalen Aufwand für fast 500 Millionen Menschen eine Friedensgarantie zu produzieren, ist im Grunde wahnsinnig fortschrittlich und ist im Grunde ein Weg hin zu einer Völkergemeinschaft, die friedlich miteinander lebt und ökonomisch prosperiert. Und das ist das, was wir alle wollen. Deswegen müsste aus meiner Sicht die aktuelle Politik den Brexit jetzt so deutlich und schnell vollziehen, dass man auch die Schmerzen sieht, die für die Bevölkerung und für die Wirtschaft verbunden sind. Damit die anderen Populisten, die wir in Europa ja auch haben, merken, sie kommen damit nicht durch auf dieser Schiene. Denn auch für die Briten war es im Grunde eine Entscheidung, von der man jetzt nicht weiß, ob sie heute nochmal so getroffen würde.
Wahrscheinlich nicht. Ich habe jetzt gelesen, irgendwo in, was weiß ich, irgendwo am Meer, kleines Nest, ist also Arbeitslosigkeit unglaublich hoch, ist also, sage ich mal ganz einfach, gut subventioniert worden und dieses Geld kommt jetzt nicht mehr. Und da dämmert dann doch manch einem, der dagegen gestimmt hat oder für den Brexit gestimmt hat, was jetzt da Sache ist, weil die englische Wirtschaft, ist nicht so der, ja, wie soll ich denn sagen, jetzt so der Bringer, würde man sagen.
Ja. Und das ist jetzt genau der Punkt, das ist genau diese Personengruppe, für die sich die SPD den Hintern aufreißt. Das sind die, die diesen Schutz brauchen. Die darauf angewiesen sind, dass der Staat ihnen hilft, wenn sie in eine solche prekäre Situation kommen. Und leider sind es oft genau diese, die den Schutz des Staates am meisten nötig haben, die dann oft auf solche Rattenfänger reinfallen und vermeintliche Heilsbringer. Und dazu gehört nun mal auch die AfD.
Ja, die AfD, das rote, schwarze Tuch, egal wie. Gehört hat man von Ihnen jetzt ja noch, oder ich habe von Ihnen noch gar nichts gehört. Nur, dass sie sich gespalten haben und wieder zusammenfinden. Gut, AfD ist jetzt nicht unbedingt unser Thema. Möchte ich außer vor lassen, weil wir das dann, ja, wie soll ich denn sagen, ich würde sie dann damit aufwerten.
Ja, wobei man kann es aber auch so sehen, dass man die Frage dieser Rechtsbewegungen, die nach oben kommen, auch in einem historischen Kontext einfach beschreiben kann. Und dann wird es auch wieder verständlicher. Denn wir können beobachten, als der Anfang der 70er Jahre die Türken kamen, die Gastarbeiter kamen, ist die NPD groß geworden. Dann hat man gemerkt, so schlimm war es gar nicht. In dem Umfang ist die NPD wieder weggegangen. Es hat Freundschaften gegeben, hat gesehen, das sind nette Leute. Dann kamen Anfang der 90er Jahre die Spätaussiedler. Und in demselben Umfang sind die Republikaner groß geworden. Inzwischen sehen wir, die Menschen, die da gekommen sind, sind inzwischen integriert, sind Arbeitskollegen, deren Kinder gehen mit meinen Kindern zusammen auf die Schule. Und jetzt kamen die Flüchtlinge und dann kam wieder eine Welle mit der AfD. Das heißt, es sind Wellen, die kommen und gehen. Und alle diese drei Bewegungen haben nichts zur Verbesserung der Lebensverhältnisse der Menschen in Deutschland oder Baden-Württemberg beigetragen. Und die Menschen sind klug genug, dass sie dann, wenn sie das merken, solche Strömungen auch wieder heimschicken. Und darauf baue ich.
Ja, sehe ich jetzt genauso. Ich habe, als diese Migrationswelle, also der Russlanddeutsche begann oder da war, habe ich Fotos mit denen gemacht, weil ich einfach zeigen wollte, sind Menschen letztlich gesehen wie du nicht. Ja. Gerade mit großen Familienverbänden. Es gab also alle, die ich porträtiert habe, waren hier aus Crailsheim. Mit einigen habe ich heute noch Kontakt. Gut, einige leben nicht mehr, weil es halt ältere Damen oder Herren waren. Und verbindet einem einfach, weil mit manch einem, man sagt, eine tolle Freundschaft wäre jetzt übertrieben, aber eine gute Bekanntschaft. Und man stellt fest, aha, der kann was, der braucht was. Wenn ich dem sage, du guck mal da danach, dann kommt der und so weiter. Ich bin begeistert von deiner Wertschätzung jetzt oder beziehungsweise von deiner Einschätzung, die du mir jetzt gegeben hast, zu den Strömen, die da alle gekommen sind. Es ist natürlich auch so, dass wenn die Menschen in solcher Masse plötzlich auftreten, das macht erst mal Angst.
Ja, aber das liegt in unseren Genen. Ich habe mich jetzt wieder mit Geschichte befasst und habe einen tollen israelischen Schriftsteller gelesen, einen Philosophen, der mal geschildert hat, wie es den Menschen vor 50.000 Jahren ging, vor 80.000 Jahren ging. Und natürlich, wenn da eine Sippe irgendwo sich niedergelassen hatte und hat am Horizont eine andere Sippe gesehen, ist der Reflex losgegangen. Mensch, vor denen müssen wir uns in Acht nehmen. Wer weiß, ob die gut oder böse sind, ob die stärker sind. Ja, selbstverständlich hat man dann Angst. Aber wir sind 50.000 Jahre weiter und wir wissen inzwischen, dass wir nicht immer nur Angst haben, sondern dass wir uns gegenseitig befruchten können und insgesamt vorankommen können. Und diese Erkenntnis, das macht eine Kulturnation aus. Ja, die ist inzwischen angekommen. Aber die Reflexe sind immer noch da und die Politik muss die nicht verstärken. Das ist verantwortungslos, weil das ist nur auf die Sekunde gesetzt. Wir wissen alle, dass daraus Freundschaften entstehen können, dass da wirklich gute, positive Entwicklungen entstehen können. Und deswegen muss die Politik versuchen, die Ängste zu erklären und abzumildern und nicht zu verstärken.
Mir fällt das Wort gerade ein mit den Alemannen. Mhm. Die Alemannen, germanischer Volksstamm, hat man ja in der Schule gelernt. Alemannen. Was haben die Alemannen gemacht? Oder was hat die Alemannen im Prinzip überleben lassen? Feiern ja heute noch ihr Fasnacht. Alles da wie Mainz oder Köln.
Genau.
Die Alemannen haben gesagt, du kannst bei uns mittun oder du kannst gern zu uns kommen, du kannst deine Religion leben, das ist uns egal. Aber wenn es gilt, also unser Land zu verteidigen, dann hast du dich in die Reihe der Krieger halt einzureihen. Alle Mannen, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und die alemannische Fasnacht habe ich zwar noch nie erlebt, aber ich finde sie trotzdem, wenn ich es am Fernsehen sehe, faszinierend. Es gibt sie also noch. Also wenn wir alle zusammenstehen, dann, wie du sagst, auch die da am Horizont plötzlich kommen und stellen fest, Mensch, ja, und so weiter, wir haben das Gleiche wie ihr, dann hat es eine tolle, macht es einen tollen Fortschritt für alle.
Also ich darf mal erinnern, die Partnerstadt von Schwäbisch Hall ist Samosch. Samosch wurde von einem, ich glaube, polnischen Fürsten gegründet. Und er wollte maximale Prosperität in dieser Reißbrettstadt schaffen. Und da war von Anfang an klar, dass alle Religionen ihre eigene Kirche bekommen. Weil man nur dann attraktiv war, wenn man für alle attraktiv war, weil man nur dann wirtschaftlichen Erfolg hatte, wenn man für alle, sag ich mal, attraktiv war und wenn keine Ausgrenzung bestand. Das heißt, in der Blütezeit von Samosch gab es sowohl eine Moschee als auch eine jüdische Kirche, als auch eine katholische Kirche, als auch eine orthodoxe Kirche. Also es war kreuz und quer und es war darin angelegt. Im Grunde Völkerbund in klein. Religion sollte nicht ausgrenzen, Herkunft sollte nicht ausgrenzen, sondern alle gemeinsam an einem Ziel arbeiten, egal wo man herkommt. Absolut ein beeindruckender Gedanke, wenn man da durch Samosch läuft.
Ja, das ist faszinierend, ist Geschichte, es ist faszinierend. Ja.
Und dass dann auch noch die Geburtsstadt von Rosa Luxemburg dort ist natürlich dann besonders erhebend, ja? Ja. Sich dann dort vor dem Haus mit der Gedenkplakette abbilden zu lassen.
Sollte sich die Gelegenheit mal ergeben, zeige ich dir mal ein Bild meiner Mutter. Mhm. Und du kennst das Bild von Rosa Luxemburg. Mhm. Könnt meinen, es wäre die Zwillingsschwester gewesen. Mhm. Aber wie gesagt, meine Mutter war unpolitisch, war weit dort davon entfernt, stammte aus Niederbayern. Ja, will da jetzt nicht drauf eingehen, aber es ist schon irgendwo ja, faszinierend. Ne? SPD, Quo Vadis?
Gut, wenn man eine lange Geschichte hat, hat man gute und schlechte Zeiten. Und ich habe ja vorher ausgeführt, warum ich die SPD für so richtig wichtig halte, weil sie eben nicht reflexhaft agiert, sondern nachdenklich, weil sie eine Idee hat, die über 150 Jahre alt ist und danach ausgerichtet ist. Und weil ich noch heute bei jeder meiner Entscheidungen immer gucke, wie wirkt sich die aus auf den Personenkreis, der nichts hat, außer seine Haut am Leib und die er zum Markte trägt. Und das kann ich. Andere Parteien, ich sag mal jetzt, wir werden morgen über Rauchverbot in Schwäbisch Hall diskutieren. Ja. Da werden die Grünen fordern, dass ganz Schwäbisch Hall rauchfrei wird in der Öffentlichkeit. Und dann frage ich mich manchmal, wie kann denn dieselbe Partei Erwachsenen das Rauchen verbieten, aber gleichzeitig dafür kämpfen, dass Jugendliche Cannabis konsumieren? Das merkt man doch, da fehlt doch der Kompass. Ja? Da fehlt doch der Kompass. Und solche Dinge, wenn ich die dann beobachte, kann ich nur den Kopf schütteln. Das ist bei einer SPD mit dieser Geschichte, was die soziale Frage angeht, einfach, glaube ich, dass die Menschen das erkennen werden, auch wenn sie es im Moment gerade nicht sehen, auch wenn sie oft genug reflexhaft agieren. Aber dieses Nachhaltige, diese Programmatik, diese Konzeption wird ihre Zeit finden. Und dazu braucht es natürlich auch Personen und die richtigen Themen zur richtigen Zeit führen zu Erfolg.
Meine Damen und Herren, Sie hörten die Sendung Dick vor 12, eine der besten Radiosendungen der Welt, mit und für Menschen, die wissen, was die Stunde geschlagen hat, mit den interessantesten Menschen aus dieser Region und der ganzen Welt, von Radio Störfunk in Crailsheim auf 104,8 Hertz und Schwäbisch Hall auf 97,5 oder weltweit im Livestream unter www.störfunk.de. Sie hörten uns heute von 19 bis 20 Uhr und donnerstags in der Wiederholung von 13 bis 14 Uhr. Mein heutiger Gast war Nick Sacellario. Ich sage einfach mal Motorradfahrer und Rechtsanwalt. Ich bedanke mich für dein Kommen. Wünsche Ihnen allen eine gute Nacht, egal von wo aus Sie uns auch zugehört haben. Und wünsche Ihnen viel Spaß bei allem, was Sie tun. Ihr Nick aus Crailsheim. Letzte Frage an dich. Wenn ich jetzt die gute Fee wäre und du hättest einen Wunsch frei, was würdest du dir wünschen?
Dass dieser Landkreis näher am Mittelmeer liegt.
Einmal kam sie auf ein Glas Wein zu mir herein, zu mir herein. Sie schaute sich um, spuckte kräftig in die Hände und brachte Ordnung in meine vier Wände. Alle Sofakissen hatte sie geschickt und sauber in der Mitte geknickt. Ich weiß, so ein Mädchen ist eigentlich viel zu schade für mich, viel zu schade für mich. Dann stand sie und wischte auf der Fensterbank alle Scheiben blank, alle Scheiben blank. So viel Fleiß ist Gabe nicht anerzogen und statt der Muttermilch eingesogen. Endlich war alles sauber und geputzt, nur hatte sie ihr neues Kleidchen beschmutzt. Ich weiß, so ein Mädchen ist eigentlich viel zu schade für mich, viel zu schade für mich. Sie hängte das Kleidchen mit den Flecken drin zum Trocknen hin, zum Trocknen hin. Da sah ich, dass sie selbst gestrickte Hosen trug, geräumig und warm zum Schutz gegen Zug. Die konnte sie, wenn sie wollte, von den Knien bequem bis unter die Achseln ziehen. Ich weiß, so ein Mädchen ist eigentlich viel zu schade für mich, viel zu schade für mich. Sie hatte ihre Zahnbürste mitgebracht und blieb über Nacht und blieb über Nacht. Sie weinte, weil ich sagte, dass sie Ruhe geben sollte, als sie ein paar Kunststückchen vorführen wollte. Einem Buch Glück zu zweit oder so entnommen, an jedem Bahnhof kann man es bekommen. Ich weiß, so ein Mädchen ist eigentlich viel zu schade für mich, viel zu schade für mich. Ich sagte ihr, dass sie nicht zu weinen hätte in meinem Bette, in meinem Bett. Warte bis morgen, dann triffst du hier einen Freund von mir, der ist netter zu dir. Jetzt wohnt sie bei ihm, hat ihm längst geschickt die Nummer seines Autos auf ein Kissen gestickt. Ich weiß, dieses Mädchen war eigentlich viel zu schade für mich, viel zu schade für mich.